Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, aus den Vereinigten Staaten, aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen, Ungarn und von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie erneut vor prächtiger, majestätischer, unüberbietbarer Kulisse zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Ja, was heißt hier gut gelaunt? Das ist die Untertreibung des Tages. Hoch motiviert, euphorisiert, begeistert am Montag, dem 8. Mai 2023. Was sich da im Hintergrund öffnet, ist der Blick auf die Wiege der Eidgenossenschaft, meine Damen und Herren. Das ist das Gewaltspanorama, ein Ausschnitt, den wir auch sehen im Nationalratssaal, verewigt an einem, auf einem Wandgemälde, verewigt im schweizerischen Nationalratssaal. Hier ist die Schweiz entstanden, hier ist die Schweiz gegründet worden, hier hat auch die Kernfusion, jene zündende Kernfusion zwischen den Bergkantonen, zwischen den Gebirgskämpfern, den Freiheitskämpfern aus Uri, Schweiz und Unterwalden mit den Luzernern, der damals größten, ja, international schon verflochtenen Stadt, stattgefunden. Und aus dieser wechselseitigen Befruchtung ist die Schweiz hervorgegangen, diese unverwechselbare Mischung aus berglerischem Widerstandsgeist, Freiheitsdrang, aber auch Solidarität, Zusammenstehen, Widrigkeiten meistern in anspruchsvoller, in sehr anspruchsvoller, zum Teil auch tödlicher, schroffer Umgebung und gleichzeitig eben das städtische Element verkörpert in der Ureidgenossenschaft durch das wunderbare Luzern. Und hier auf dem Bürgenstock stehe ich, der Bürgenstock so etwas wie eine touristische Paradiesoase unserer Schweiz mit einer unglaublichen Geschichte. Und ich drehe mal nur ganz kurz hier die Kamera, damit Sie sehen, was da alles sich darbietet. Eine wunderschön hier, das ist das Palace Hotel Bürgenstock. 1871 ist das letztlich entstanden, natürlich x-mal renoviert. Ich komme auf die Geschichte noch zu sprechen. Da, wenn Sie auf den See blicken und die Ufer, dann natürlich Mecken, das Mekka der erfolgreichen am vier Wallstädter, das ist ja auch ein Zufluchtsort für viele Ausländer, die es geschafft haben und die die Nase voll haben von Behörden, die ihnen laufend das Geld wegnehmen, die haben es sich hier gemütlich gemacht, was natürlich dem Ganzen einen speziell ausländisches Flair vermittelt. Der Bürgenstock ist ein magischer Ort und ich komme immer wieder sehr gern hierher. Das ist wirklich eine Welt, ein Planet, ein Universum eigener Güte, eigener Klasse, von einem ganz speziellen Zauber, meine Damen und Herren. Ein wunderbarer Zauber hier auf dem Bürgenstock. Eben 1871 wurde dies touristisch erschlossen von einem der ganz großen Pioniere, von einem der größten Pioniere des Schweizer Tourismus, von Franz Josef Bucher Durrer. Man sieht noch Gemälde von ihm, ein knorriger Bergler mit Bart, sehr asketisch und sparsam. Von ihm ist überliefert, dass er niemals auf Tischtüchern gegessen hat im Palace Hotel, wenn er als Patron da zu Gange war. Und einmal sollen seine Direktoren auf einem weißen Tischtuch gegessen haben, worauf der alte Durrer im 19. Jahrhundert denen einfach das Tischtuch weggefetzt hat und gesagt, ihr seid die Angestellten, ihr seid keine Gäste da. Da sind ja die gekrönten Häupter hierher gepilgert und dann für Monate haben sie hier gewohnt. Also das war noch das alte Leistungsethos und ich nehme an, Franz Josef Bucher Durrer war ein Katholik, ein Innerschweizer. Also Sie sehen geradezu protestantischer Leistungs- und Sparsamkeitsrigorismus, den man ja gemeinhin den etwas barocker veranlagten Katholiken nicht einfach ohne weiteres so bescheinigen würde. 1871, also hier mit einer touristischen Pionierleistung, wurde diese Terra Incognita, der Bürgenstock, etwa 800-900 Meter über Meer, erschlossen. Prächtig, eine Mischung aus lieblichen Matten und Wiesen, aber auch etwas gebirgig mit einem Felsabhang und einem Felsspaziergangweg, der einem ein fantastisches Ausblickbild präsentiert, ein Gemälde sozusagen, ein Gemälde in Echtzeit, ein Gemälde aus der Wirklichkeit, ein nach wie vor Magnet natürlich für sehr viele Schweizer, aber auch Gäste aus dem Ausland natürlich. 1871 gegründet und entwickelt, auch mit technologischen Großinnovationen, einem Lift, der da als stählerner sieht aus wie eine Raketenabschussrampe, eine filigrane. Da ist ein Lift hochgegangen, den gibt's heute noch. Es gab ein Bähnchen, natürlich konnte man mit dem Schiff unten anlanden. In Kehrsieten gab's auch ein Strandbad, gibt's vermutlich immer noch. Und oben eben mehrere Hotels in diesem Birkenstock-Resort. Vermutlich eines der allerersten Resorts der Welt überhaupt. Und das musste natürlich auch strommäßig erschlossen werden. Die haben ihr eigenes Kraftwerk hier aufgebaut, installiert. Das Trafohäuschen ist nach wie vor vorhanden. Ab 1925 dann ein Besitzerwechsel. Die Familie Frey hat sich hier dann mit großer Innovationskraft ausgelebt und auch verwirklicht. Der Vater Frey von 1925, glaube ich, bis 1953, der Patron, und dann sein Sohn, der glamouröse Supernetzwerker und Amerika inspiriert Fritz Frey, der diesen Birkenstock sozusagen zu einem Treffpunkt der auch Showstar-Elite aus Amerika, aus England, aus Hollywood gemacht hat. Unter anderem ganz berühmt geworden natürlich Audrey Hepburn und Mel Ferrer, das Traumpaar von Krieg und Frieden in einer zwar etwas verunglückten Verfilmung mit Henry Fonda, aber die beiden das Traumpaar hier oben. Sie haben sogar hier gelebt, sie haben hier gewohnt. Und Sophia Loren, die immer noch lebende italienische Schauspielerin, die ist regelmäßig mit ihrem Mann Carlo Ponti, dem Produzenten hierher gekommen, und Fritz Frey soll sie jeweils mit der Vespa am Bahnhof Luzern abgeholt haben. Also das war noch ein Hotelier der alten Schule. In den 50er Jahren hat er nach einer Amerikareise den Birkenstock sehr modern im Stile vielleicht eines kalifornischen Resorts aufgefrischt und modernisiert mit großartigen Design-Ikonen, einem Swimmingpool, einer unterirdischen Bar, also James Bond-mäßig das Ganze. Und wenn wir bei James Bond sind, auch der unvergessliche Sean Connery hat sich hier aufgehalten auf dem Birkenstock, weil ich glaube nicht weit von hier da. Im Tal auf der anderen Seite gab es einige Szenen, die für Goldfinger, den schönsten aller Bond-Filme, abgedreht wurden, da in den Pilatus-Werken. Das waren die Goldfinger Industries damals, des Goldfinger-Schurken Gerd Fröbe, fantastisch verkörpert vom deutschen Schauspieler. Ja, Sean Connery war hier natürlich sehr viele auch Politiker, Wirtschaftsführer, also der Birkenstock hier wirklich ein ganz glamouröser Ort, etwas für die oberen 10.000, auch nicht ganz konzipiert fürs kleine Portemonnaie. Über 30 Jahre lang hat Fritz Frey das Resort geleitet, natürlich mit einem enormen finanziellen Aufwand, der am Schluss auch nicht mehr zu stemmen war. Es gab einige Besitzerwechsel. Die UBS war zeitweise Eigentümer, und heute gehört dieses ganze Resort, das hat ja in der Schweiz einiges zu reden gegeben, der Qatar Hospitality, einer Gruppe, die mit dem Emirat, mit dem Emirhaushalt von Katar eng verbunden ist. Denen gehören sehr viele Hotels. Ich war an der Fußball-WM in Doha, auch in einem Hotel dieser Katar-Gruppe. Und die haben dort, ich habe das sogar auf Twitter verewigt, eine Art von hinten aufgerichtetes klingonisches Raumschiff für alle Raumschiff Enterprise Fans unter ihnen. Das haben sie als Formvorbild für ihr ganz futuristisches, eines ihrer ganz futuristischen Hotels gemacht, aber es gehören ihnen auch andere in der Schweiz. Und diese Qatar Hospitality haben da so unendlich viel Geld, müssen die hier investiert haben für einen Neubau. Das ist fantastisch gemacht. Natürlich auch eine oberste Luxushotellerie. Der alte Trakt wurde neu gemacht, auch mit historischen Reminiszenzen da, das Palace Hotel. Aber da, wo ich jetzt stehe, auf dieser Aussichtsterrasse, das ist neu. Und hier sehen Sie ganz futuristisch, ganz modern einen Blick auf das asiatische Restaurant hier, da sehen Sie den wahnsinnigen Ausblick. Also wenn Sie da einmal Abendessen können, können Sie auch als ohne Hotelgast können Sie das machen, wenn Sie sich da mal etwas ganz Spezielles leisten wollen. Und auf der anderen Seite gibt es dann nochmal so ein Gebäude mit einem Infinity-Spa. Da können Sie in einem Swimmingpool draußen auch baden und planschen und sehen einfach in die Unendlichkeit der Schweiz hinaus und auf diesen wunderschönen vier Waldstättersee. Also die haben etwas ganz Großes draus gemacht. Man hat immer spekuliert, ja, die Katari haben sich das als Rückzugsfestung auf dem Bürgenstock gebaut. Sollte es einmal nicht mehr wunschgemäß laufen da im Emirat, dann flüchten sie in die Schweiz. Das hat etwaige Kritik ausgelöst. Da muss ich Ihnen jetzt einfach sagen, meine Damen und Herren, da habe ich überhaupt kein Problem als Schweizer, weil lieber die kommen zu uns, als dass sie irgendwo anders hingehen. Ich meine, das schafft ja sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Da hat man hier ein Gelände wieder ruchbar und urbar gemacht und fruchtbar, denn am Ende dieser verschiedenen Besitzerwechsel ab 2007 sind die Katari hier am Ruder. In der Zeit zwischen 1986 und 2007 ist es etwas abwärts gegangen mit diesem ganzen Resort. Es gibt dann noch die Villa Honeck, nicht sehr weit von hier entfernt. Als ich da 2003 zum ersten Mal auf dem Bürgenstock war, dann war das eine Ruine, die vor sich hingebröckelt hat. Noch ein Kiosk im Parterre wurde da bedient, alles andere war nicht mehr verfügbar. Mit anderen Worten, die haben sozusagen aus einer damals schon etwas ruinenhaften touristischen Landschaft, wo der Glanz von einst nur mehr mit der Lupe zu erkennen war, haben also diese Katari hier wieder etwas der obersten Hubraumklasse hingestellt. Finde ich fantastisch. Ich weiß, es ist ja heute auch gefährlich geworden, wenn man die Katari lobt. Man darf da gar nichts Positives sagen, selbstverständlich, weil die politisch korrekten Meinungswärter und Blockwarte um uns hier auch da wieder eine bestimmte Sichtweise vorgeben wollen. Ich bin Eklektiker, meine Damen und Herren. Ich sage immer, unsere Aufgabe besteht darin, das Positive herauszuholen und eben nicht das Trennende stets zu betonen. Das Wahre ist das Ganze, meine Damen und Herren. Das hat der berühmte deutsche Philosoph Hegel gesagt. Und er hat sich eben gewehrt gegen diese Einseitigkeiten in der Weltbetrachtung. Und das ist ja auch etwas, was sich die Weltwoche auf die Fahnen geschrieben hat. Wir versuchen immer, den Einseitigkeiten entgegenzuwirken und der allzu gleichförmigen, betonierten Meinungslandschaft ein paar ergänzende, hoffentlich fruchtbar ergänzende Aspekte hinzuzufügen. Das Wahre ist das Ganze, meine Damen und Herren. Und das ist auch die wichtigste Erkenntnis, abgesehen davon, wie schön die Welt ist. Bleiben wir vielleicht noch zuerst bei diesem Punkt. Die Welt ist schön, meine Damen und Herren. Die Welt ist wunderschön. Problematischer sind einfach etwas die Menschen, was die auf dieser Welt machen. Und wenn man hier über diesen Balkan blickt, denkt man auch, womit haben wir das eigentlich verdient? Womit haben wir Menschen eigentlich eine so schöne Welt verdient? Wir sind ja drauf und dran, das immer wieder zu verschandeln und kaputt zu machen. Ich glaube nicht, dass der Mensch diesen Planeten zerstören kann. Das ist Selbstüberschätzung. Aber wir geben uns ja wirklich Mühe hier, dieses Paradies, das uns geschenkt wurde, in eine Geröllhalde, in einen Müllplatz zu verwandeln. Und deshalb muss man sich einfach mal die Frage immer wieder ernsthaft stellen, womit haben wir das Ganze, diese Schönheit, diese paradiesischen Zustände, womit haben wir das eigentlich verdient, womit haben wir unser Leben verdient? Und wenn man sich diesen Fragen etwas ernsthaft stellt, jetzt nicht als Philosoph wie Hegel, sondern etwas mit dem Alltagsverstand, ja, dann kommt man eben zum Schluss, dass wir es eigentlich nicht verdient haben und dass deshalb die Dankbarkeit umso größer sein muss und auch unsere Anstrengung, diese Welt nicht in ein brennendes Bordell zu verwandeln. Und wenn wir beim Stichwort Bordell sind, möchte ich noch hinzufügen, ein Zuschauer unserer Sendung hat zu meinem Special aus Wien geschrieben, die Kameraperspektive, die ich dort eingenommen hätte, da stehe man vor römischen Fundamenten, vor römischen Ruinen, also aus der Zeit von Vindobona als Mark Aurel, der berühmte römische Kaiser. Sie erinnern sich die Eröffnungssequenz von Gladiator, Mark Aurel gespielt von Richard Harris und der unvergessliche Marcus Maximus behaften Sie mich jetzt nicht mehr auf den Namen, auf jeden Fall die Hauptfigur, der Gladiator von Russell Crowe, gespielt, diese wahnsinnige Schlacht da am Anfang des Films. Also Wien schon zu römischen Zeiten, ein Heerlager, ein Stützpunkt auch des Imperium Romanum, und diese Mauern, diese Ausgrabungen, diese Fundamente, gleich vor der Hofburg, dort sei das Bordell der Stadt Wien, das römische Bordell der Stadt Wien gestanden, unmittelbar vor der Hofburg. Und das ist eine Facette, die mir natürlich nicht bekannt war. Da sehen Sie einmal, wie gut unsere Zuschauer Bescheid wissen. Auch interessant, noch rückblickend auf die Sendung vom Freitag, da hat ja eine Glocke geläutet. Also man hat da Glockentöne gehört. Und in dieser Kirche hat eine berühmte Stellvertreterhochzeit stattgefunden. Beide Eheleute waren nicht da, aber die Hochzeit fand trotzdem statt zwischen Napoleon und der Tochter des Kaisers, der Österreicherin, die ihn dann natürlich hat fallen lassen, nachdem er gefallen ist und auf St. Helena ein trauriges Ende fristen musste. Die haben dort geheiratet in absentia, und es sind zwei Stellvertreter sind da an den Altar geschritten, weil Napoleon und eben die Frau Maria, bitte behaften Sie mich jetzt nicht, ich improvisiere Ihren Namen, ich kannte ihn, aber jetzt im Moment kann ich ihn nicht korrekt abrufen, also einfach die Tochter des Kaisers, des Habsburgers, des Throninhabers, sie hat ihn fallen gelassen, und dort haben die beiden geheiratet. In absentia, auch eine Facette, wie man sie sich nur irgendwie vorstellen kann in diesem bunten Panoptikum der österreichisch-habsburgischen Geschichte. Die Welt ist interessant, meine Damen und Herren. Die Welt bleibt interessant, und die Welt ist schön, sie ist wunderschön. Verderbt sind nur die Menschen, die sie bewohnen dürfen. Das dürfen wir nie vergessen. Und wir dürfen deshalb eben nie in diesen moralischen Größenwahn verfallen, dass wir da die Guten sind und alle anderen sind die Bösen. Das ist der Anfang von jedem Unheil. Bescheidenheit ist hier Pflicht, und das ist ja genau das, was heute fehlt in diesen sehr selbstgerechten Zeiten, in dieser gleißenden Schwarz-Weiß-Mentalität und der Propagandawalze, der wir jeden Tag in den Medien ausgesetzt sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, habe hier auf dem Birkenstock wieder etwas Zeitungen gelesen, das ist gar nicht mehr auszuhalten. Ich halte das nicht mehr aus. Diese geballte Selbstgerechtigkeit. Wir, das sind die Guten, selbstverständlich, und die Bösen, die Chinesen und die Russen und die, und das sind alles die Himmeltraurigen. Und da möchte ich einfach meine Kollegen wieder einmal ermahnen und sie ersuchen, denkt an Hegel, das Wahre ist das Ganze. Und sie können weder China noch Russland noch sonst irgendetwas verstehen ohne sein Gegenteil oder sein Gegenüber. Sie können doch auch die ganze Entwicklung in der Ukraine mit Russland, diese ganze Tragödie, die können sie doch niemals verstehen, niemals begreifen, niemals analysieren, wenn sie die amerikanische, die westliche Seite, die NATO-Seite einfach ausblenden. Und das ist ja genau das, was seit über einem Jahr passiert. Es ist geradezu verboten, hier überhaupt eine umfassendere Ursachenforschung zu betreiben. Das ist ja nicht eine Rechtfertigung dessen, was die Russen machen, oder die Rechtfertigung, dass irgendwelche Zivilisten abgeschossen werden. Wobei ich glaube da nichts, was an Gräuelpropaganda kommt. Das ist möglich, dass das stimmt, aber es ist eben nicht gesagt, weil alles so Propaganda und Moral verseucht ist, dass eben die Medien ihre elementare Funktion der Berichterstattung nicht mehr erfüllen können. Und das ist das Gefährliche. Und wenn so einseitig informiert wird, ja, dann werden immer noch mehr Emotionen des Hasses produziert. Und jetzt muss ich schon gleich wieder hier etwas rüberschwenken, um mich zu beruhigen und etwas mit diesen wunderbaren grünen Landschaften, die schon viel Wahnsinn und Unheil haben, kommen und gehen sehen. Das hat auch eine beruhigende Wirkung. Das relativiert auch etwas den Wahnsinn, den wir Menschen hier immer wieder veranstalten. Fürchterliche Einseitigkeit auch in der moralischen Beurteilung. Zum Beispiel die NZZ am Samstag. Lese das Blatt, ja, dem ich sehr verbunden bin, habe dort 7 Jahre meines Berufslebens verbracht. Ist auch eine gute Zeitung, selbstverständlich. Aber was die wieder an einseitiger Anti-Russland-Hetze da verbreiten, das ist nicht von Gutem, meine Damen und Herren. Und das kann auch nur Hass und Verdruss und Eskalation und immer noch mehr Krieg produzieren. Die bösen Russen mit ihren Medien, ihre Medienmanipulation, und dann dort wieder hat einer irgendetwas gemacht und die Armee ist völlig unfähig und im Leitartikel argumentiert die NZZ, man müsse noch mehr Waffen in die Ukraine liefern, um die Russen zu stoppen, denn die Russen wollten die Ukraine auslöschen und die ukrainische Nation, das sei das strategische Ziel von Putin. Ich meine, woher wissen diese Journalisten, was das strategische Ziel der Russen ist? Er hat zumindest nie gesagt, er wolle das auslöschen. Vielleicht hat er gelogen, vielleicht will er es ja, ich glaube es nicht, aber vielleicht will er das ja. Aber woher wollen die das wissen? Und was folgt daraus, wenn man das annimmt? Ist das ein Plädoyer für einen Atomkrieg gegen Russland? Will die NZZ, dass wir einen Atombombenteppich über Russland legen? Ist die Vorstellung hier zugrunde liegend, dass wenn einmal der böse Russe hier aus der Gleichung rausgestrichen ist, wenn da nicht mehr dieser Superteufel namens Putin, der angeblich im Kreml sitzt, dann bricht hier das Nirvana, dann bricht hier das Paradies aus, dann gehen wir hinter den Sündenfall zurück aus dem Alten Testament. Was sind das für primitive Vorstellungen, die niemals stimmen können? Weil jeder Konflikt braucht immer zwei Seiten. Jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte. Und ich würde ja der Medienberichterstattung der anderen mehr trauen, wenn die Art und Weise, wie sie schrieben, eben auch die unterschiedlichen Gesichtsweisen einbezögen. Aber das ist dermaßen einseitig. Und wenn einer nur schon es wagt, hier etwas eine andere Sicht zu bringen und die Fehler des Westens überhaupt nur zu erwähnen, dann werden sie ja sofort zum Landesverräter abgestempelt, zum Putin-Stiefelknecht. Und da machen alle Medien mit. Und so arbeiten sie eben an einem Stimmungsklima, das ganz klar undemokratisch ist. Da haben sie gar keine Demokratie mehr. Das ist eine Art totalitäres oder quasi totalitäres Meinungsklima, das da aufgezogen wird von den Medien, die aber kein Wort öfters im Mund führen als Demokratie. Also die wahren Despoten haben noch gar nicht gemerkt, dass sie Despoten sind, beziehungsweise sie müssen aufpassen, überall oder oft dort, wo Demokratie heute draufsteht in den Medien, ist Despotie, Meinungsterror und tyrannisches Einpeitschergehabe, eben dieses Schießschartengehabe ist da drin. Man muss heute wirklich genau und auch zwischen den Zeilen lesen können. Eine schöne ablenkende Wirkung hatte am Samstag auch die Krönung von König Charles dem III. Charles, ja kein besonders glückseliger Name in der Ahnenreihe der britischen Monarchie. Die Stuart-Könige Charles I. und Charles II. Waren ja damals nicht unbedingt die beliebtesten in der Geschichte Großbritanniens. Charles I. wurde zum Schafott geschleppt und geköpft und dann Charles II., der später kam, war dann sozusagen der zweitletzte König der Stuart-Dynastie, die dann von Wilhelm von Oranien davongefegt wurde. Die katholischen Stuarts, hier immer etwas Frankreich nahe, Maria Stuart, eine unglaubliche Geschichte, natürlich auch ein Riesendrama in zahlreichen Büchern und Theaterstücken und Filmen auch verewigt. Charles III., also eine wunderbare Zeremonie, die einem das wohlige Gefühl vermittelt, dass diese Welt eben in die richtige Richtung läuft, dass die Kirche doch noch irgendwo im Dorf bleibt. Ja, diese Krönung, dieser Krönungszauber ist auch etwas Mummenschanz, meine Damen und Herren. Ich bin ja ein großer Großbritannien-Befürworter. Ich liebe die britische Kultur, die Literatur, den Humor. Aber was die Briten da in der Ukraine veranstalten, das ist ganz übel. Das sind also große Kriegstreiber und Kriegszuspitzer. Und die Briten spielen da wirklich eine unselige, eine unheilvolle Rolle. Gibt da irgendwie auch offensichtlich alte Rechnungen und einen tiefsitzenden Anti-Russen Reflex, der da immer wieder zum Ausbruch kommt. Und es wäre ja schön, wenn diese britische Monarchie ihr moralisches Restkapital dafür einsetzen würde, hier wieder zu etwas friedlicheren Zuständen zu kommen. Aber diese Krönung lenkt eben auch ab von dem, was ich vorhin beschrieben habe, von dieser gleißenden, bretternden, militanten und schwer bewaffneten Einseitigkeit unserer Medien und der enormen Selbstgerechtigkeit der westlichen Seite in diesem Krieg. Und nichts von dem, was ich sage, ist eine Rechtfertigung für einen Krieg. Ich bin nicht für den Krieg. Das muss man ja heute betonen, weil man sofort wieder in die falsche Ecke geschoben wird. Aber aus dieser Selbstgerechtigkeit, aus dieser Überheblichkeit kann nichts kommen. Also lassen Sie sich vom Mummenschanz nur partiell ablenken. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie kritisch. Am 11. Mai in Zürich tritt auf Ignazio Cassis, unser Außenminister. Er spricht zum Thema Quo Vadis, Demokratie. Ich schätze Ignazio Cassis, den Außenminister, aber er macht einen ganz großen Denkfehler. Und sein Denkfehler besteht darin, dass er in einer unsicheren Welt glaubt, die Schweiz unter die Fittiche oder den Schutzschirm, wie er sich ausdrückt, anderer Mächte, vor allem der EU, zu schieben mit Anbindungsverträgen, die unsere außenpolitische und auch innenpolitische Eigenständigkeit, Unabhängigkeit stark beeinträchtigen, beschränken und damit das gefährden, was die Schweiz im Innersten ausmacht, nämlich ihre neutrale, weltoffene Unabhängigkeit. Ich sage nicht, dass Ignazio Cassis das aus böser Absicht tut. Nein, es ist eben noch schlimmer. Aus besten Absichten macht er das. Und deshalb ist es hier sehr, sehr wichtig, auch immer wieder die Vorteile der schweizerischen Neutralität herauszustreichen, auch der Unabhängigkeit, der Ungebundenheit, der Blockfreiheit der Schweiz, gerade gegenüber jenen Schweiz-Verdrossenen oder auch Schweiz-müden Kreisen, die glauben, die Schweiz müsse jetzt da irgendwo angeschraubt werden, gerade in diesen kriegerischen, von Fronten zerklüfteten Zeiten. Das wäre Gift für unser Land, das wäre ganz gefährlich. Und deshalb auch hier diese Sendung von der Wiege der Eidgenossenschaft, meine Damen und Herren. Hier ist dieses Wunderland, dieses Wunder, und ich sage das ohne jede Einbildung, das ist eben auch ein Geschenk. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich als Schweizer auf die Welt gekommen bin. Hier ist dieses Wunder namens Schweiz entstanden und die Neutralität, da steckt die ganze Weisheit der Geschichte, die ganze Weisheit unserer Vorfahren drin. Aber eben die heutigen sind da wohlstandsverwahrlost, zum Teil etwas mit Blindheit geschlagen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird in der nächsten Sommersession einen Videocall, eine Einschaltung, eine Propagandaschaltung im Bundeshaus machen, da bin ich total dagegen. Also jetzt fangen wir auch noch mit diesem Unsinn an. Selenskyj ist ja sowieso auf allen Kanälen. Der kann ja seine Kriegspfadsbotschaft, seine Tomahawk-Botschaften auf allen Kanälen ungefiltert, ohne auch nur die kritischste Gegenfrage hinausposaunen. Aber wehe, Sie reden einmal mit einem Russen, dann bekommen Sie dann von diesen Selenskyj-Groupies und Selenskyj-Fans bekommen Sie dann E-Mails. Ja, das war aber ein ganz unkritisches Interview, Herr Köppel, das Sie da mit dieser Kinderbeauftragten gemacht haben. Da sage ich euch mal etwas, Freunde. Also meine Interviews sind etwa 1000-mal kritischer als alles, was je irgendeinem ukrainischen Offiziellen im letzten Jahr an Fragen oder einem Botschafter gestellt worden ist. Das heißt nicht, dass man es noch kritischer und noch besser machen kann. Aber da diese Glackgöre, diese Propagandisten, müssen mir also nicht erzählen, was ein kritisches Interview ist. Das ist ja komplett bescheuert. Also Dauerberieselung, Dauerpropaganda aus Kiew. Gleichzeitig soll es verboten sein, mit den Russen zu sprechen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Da mache ich nicht mit. In Österreich hat Selenskyj auch gesprochen, da ist die FPÖ gleich rausgegangen aus dem Parlamentssaal. So sollte man das hier in der Schweiz auch halten. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, hier etwas die andere Sicht zu bringen, haben Sie das mitbekommen? Es hat einen Anschlag gegeben, einen Mordanschlag auf einen russischen Schriftsteller, einen sehr populären Schriftsteller, der im Donbass einst gekämpft hat und diese Erfahrungen, so etwas wie ein Ernst Jünger, wenn man so will, der russischen Seite, seine Erfahrungen in Romanen niedergeschrieben hat, mit größten russischen Preisen ausgezeichnet. Auf ihn hat es einen Mordanschlag gegeben. Er hat es überlebt, war aber im Koma. Sein Fahrer ist gestorben, sein Fahrer ein Ukrainer. Und dieser Mordanschlag, wir dürfen da jetzt nicht zu den Schlussfolgerungen kommen, aber selbst unsere Medien, die ja nichts auf die Ukrainer kommen lassen wollen, spekulieren, dass da doch ukrainische Attentäter dahinterstehen. Das ist ein weiterer Schlag gegen einen russischen Intellektuellen. Wir erinnern an Alexander Dugin, auch ein russisch-kremlnaher, heute kremlnah, früher Kreml-Kritiker, übrigens Prilepin auch, Sascha Prilepin, war lange Zeit ein Putin-Kritiker, hat gesagt, du hast dich zu stark dem Westen ausgeliefert, dem Westen geglaubt, dem Westen vertraut, die haben dich nur nach Strich und Faden über den Tisch gezogen. Frau Merkel hat sie auch dokumentiert mit ihren Aussagen, dass man diese Friedensverhandlungen mit Russland nicht in guten Treuen gemacht habe um die Ukraine 2015 und so weiter, Minsk 1, 2, sondern nur um die ukrainische Armee zu stärken. Prilepin auch einer jener Kritiker Putins, die dem Kremlherrn ein zu langes Zögern vorwerfen. Der ist jetzt offensichtlich auf die Abschussliste von irgendwelchen Kräften gekommen, mutmaßlich ukrainisch. Dugin gehört ins gleiche Kapitel. Auf ihn haben sie auch einen Anschlag gemacht. Da ist auch nicht Dugin ums Leben gekommen, sondern seine 29-jährige Tochter. Und wissen Sie, bevor wir dazu zu Schlussfolgerungen oder moralischen Urteilen kommen, frage ich einfach, wo ist jetzt da die Empörung unserer Medien? Wo sind jetzt da unsere moralisch so hochempfindlichen Journalisten und Berichterstatter? Da lesen sie keinen Satz, keinen Pieps, nichts wird da überhaupt, man sagt höchstens noch relativiert, ja, war halt Kreml-nahe. Muss sich ja nicht wundern, wenn etwas passiert. Das gleiche damals bei diesem Blogger, Vladlen Tatarsk, der ist auch umgebracht worden, bei einer Lesung in die Luft gesprengt. Auch da keine Kritik, ein Schweigen der Mainstream-Medien, auch die Menschenrechtsorganisationen. Und auch da sehen Sie, wie einseitig, wie schlagseitig dieses ganze Thema heute bei uns behandelt wird. Und Einseitigkeit ist eben immer gefährlich, weil Einseitigkeit der Medien, Einseitigkeit der Meinung produziert einseitige und damit schlechte Entscheidungen. Interessant hier in der UNO, 134 UNO-Staaten, die G77 plus China, das ist eine Organisation, die sich 1964 gegründet hat, also die Urwurzeln dieser Organisation, ein Verbund der sogenannten blockfreien Staaten, die waren damals 64 weder auf der amerikanischen noch auf der sowjetischen Seite. Das ist sozusagen die Nachfolgeorganisation G77 plus China, mittlerweile 134 Länder, die haben aufgerufen, im Rahmen der UNO zu einem Ende der Sanktionen, zu einer Rückkehr zur Vernunft und zur friedlichen Koexistenz und zur Zusammenarbeit. Nein, auch das ist nicht eine Bejubelung oder Bejahung des Krieges, aber es ist eine Ermahnung, dass wir zur Realpolitik zurückkehren müssen und diesen Irrweg der Gesinnungspolitik verlassen müssen. Zweitens merkt man an diesem Verbund, dass eben die Sanktionen, mit denen der Westen Russland isolieren wollte, zusehends den Westen selber isolieren, eben indem sich immer mehr Länder vom Westen abwenden. Und das ist eben auch nicht gut, weil Russland und China sind nicht die Despotien und Diktaturen, wie sie unsere Medien darstellen. Aber es sind natürlich autoritäre Länder. Es sind keine Demokratien, wobei die Demokratie bei uns ja auch zusehends mit Füßen getreten wird. Ich will hier also nicht in den Moralismus verfallen. Aber es kann auch da letztlich den Westlern nicht egal sein, wenn sich immer mehr Länder weltweit eher den sogenannten autoritären Staaten zuwenden. Das zeigt doch einfach, dass etwas bei uns auch nicht mehr stimmt. Dass die sogenannte Soft Power der Amerikaner, die Verführungskraft ihrer Kultur, die ich ja auch bewundere, bei aller Kritik, die man heute äußern muss, daran, vor allem an der Politik, weniger an der Kultur, wobei die Kultur auch, wenn ich an Woke und all diese Dinge denke, das muss uns doch zutiefst verstören und müsste uns im Grunde zu einer Besinnung bringen können und weg von dieser Selbstgerechtigkeit. Ja, die NZZ-Propaganda haben wir angesprochen. Mehr Waffen. Ja, ich plädiere für mehr Worte. Ich ziehe Worte den Waffen immer vor, außer ich werde selber angegriffen. Da müssen Sie halt manchmal zur Waffe greifen. Jetzt noch ein Gedanke, meine Damen und Herren, an die österreichischen Zuschauer und österreichischen Freunde unter uns. Ich bin überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Österreicher eine ganz herausragende Rolle spielen könnten in diesem Krieg, in diesem Konflikt, und zwar in der Beilegung dieses Konflikts. Die Deutschen sind ja etwas von der Rolle. Ich gehöre nicht zu den ganz großen Kritikern von Scholz. Scholz ist für mich in seiner zaudernden, zögerlichen, noch etwas pragmatischen Haltung so etwas wie der letzte Hoffnungsträger im deutschen Establishment. Ich weiß, jetzt einige unter Ihnen werden sofort das Gerät abschalten oder imaginäre Gegenstände mir hier durch die Kameralinse entgegenschmeißen oder abwinken. Ich kenne die Scholz-Verdrossenheit im Publikum hier bei Weltwoche Daily, aber ich muss dagegenhalten, meine Damen und Herren. Ich muss sie provozieren. Scholz ist für mich das geringere Übel. Ich kann mir nicht ausmalen, was los wäre, wenn ein Friedrich Merz jetzt Kanzler wäre, obwohl ich ja Merz, sagen wir mal, weltanschaulich und wirtschaftspolitisch näher stehe als dem Sozialdemokraten Scholz. Aber jetzt bin ich doch entschieden sozialdemokratischer geprägt, wenn ich nach Deutschland schaue und Scholz für mich bei allen kritikwürdigen Verhaltensweisen und bei aller Umfallerei ist er für mich doch in seiner gewissen Restzögerlichkeit noch so etwas wie ein relativer Hoffnungsträger in Deutschland. Man muss ja schon mit wenig zufrieden sein, wenn man auf die Bundesrepublik blickt. Jetzt aber Österreich. Aufgepasst. Österreich ist für mich die zentrale Friedensmacht in Europa. Ich habe das ja in meiner Sondersendung in Wien versucht herauszuarbeiten. Die Österreicher haben wie kein anderes Land auf der Welt über Jahrhunderte multikulturelle Brückenbauerkompetenz entwickelt. Sie waren die Chefs im Flohzirkus eines Imperiums, in dem die Sonne niemals untergegangen ist. Und das bringst du nicht so leicht aus deinem System raus, wenn du diese Erfahrungen, diese Lerneffekte gemacht hast. Und deshalb ist heute Österreich, wäre Österreich ganz wichtig, Einfluss auf die Deutschen, Einfluss auf die Franzosen. Und jetzt bringe ich Ihnen hier meinen Wahlkampfslogan. Wenn ich Politiker wäre in Österreich, wenn ich SPÖ-Politiker wäre, vor allem die Sozialdemokraten müssen das machen. Sie hätten hier vielleicht die größte Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt sozialdemokratischer Kanzlerkandidat oder Parteichef wäre in Österreich, würde ich ein ganz einfaches Wahlkampfkonzept fahren, mit nur einem Satz, bestehend aus drei Worten: Frieden in Europa. Frieden in Europa. Das wäre mein Wahlkampfticket. Und ich würde argumentieren, dass man Europa, diesen Kontinent der Niederlagen und der traumatisierenden, verheerenden Kriege, dass man diesen Kontinent ja nicht zwingen kann, dass auch die Amerikaner Europa nicht nötigen können, noch einmal in einen Krieg zu steigen. Wir hatten den 30-jährigen Krieg, wir hatten den Napoleonischen Krieg, wir hatten den Krimkrieg, wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Ich meine, es hat so viele Kriege, so viele Tote gegeben und all diese Niederlagen. Europa ist ja der größte Verliererkanton, Entschuldigung, der größte Verliererkontinent, ein Kanton der Welt könnte man sagen, aber ein Kontinent, der größte Verliererkontinent überhaupt. Und dieses ganze Verlierertum, das muss man doch heute als Stärke nach vorne bringen und sagen, wir können an diesem Krieg nicht mitmachen. Stellt euch vor, es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland und kein Europäer geht hin. Wir machen da nicht mit. Ihr könnt von uns nicht verlangen, liebe amerikanischen Freunde, dass wir da in diesen Höllenschlund noch einmal hinabstürzen. Wieso spielt man diese historischen Erfahrungen nicht aus? Stattdessen macht die EU genau das Falsche. Sie macht auf Supermacht. Sie möchte eben auch jemand sein. Sie möchte auch bei den ganz Großen mitspielen. Wir müssen die EU zusammenschließen, damit wir diesen Chinesen endlich die Schranken weisen können, dass wir den Chinesen zeigen, wer hier der Chef auf diesem Planeten ist. Wir müssen uns gegen die Amerikaner behaupten, wir müssen uns gegen die Afrikaner, gegen die Chinesen behaupten. Das ist dieses kranke Kolonialisten Gehabe, diese Arroganz, die ja Europa in der Geschichte immer wieder in den Abgrund gestürzt hat. Nein, man muss doch jetzt die Niederlage umarmen und sie als Trumpfkarte ausspielen, um Europa als Friedensmacht hier zu positionieren und zu profilieren. Und Österreich, Entschuldigung, Österreich ist das Land, das könnte es machen. Die Deutschen sind da zu stark in Abhängigkeiten, aber Österreich hätte diese Unabhängigkeit. Also, Frieden in Europa. Wer auch immer diesen Slogan zu eigen macht, das wird keine, sich zu eigen macht, ich werde keine Copyright-Prozesse führen. Einfach das Bild des Kandidaten, Frieden in Europa, SPÖ. Und die SPÖ ist ja, wäre ja eigentlich mit der ganzen Kreisky-Tradition die Partei in Österreich, die diese Botschaft am überzeugendsten bringen könnte. Bin sehr gespannt, ob die österreichische Politik sich hier von mir inspirieren lässt. Die nobelste Aufgabe des Journalisten, meine Damen und Herren, ist der Widerspruch. Das müssen wir auch immer wieder in Erinnerung rufen. Widerspruch, nicht einfach mitbeten. Das ist das, was die Weltwoche auszeichnet. Wir heulen nicht einfach mit den Wölfen. Widerspruch, Widerspruch, selbstverständlich. Der Widerspruch ist der Weg zu einer besseren Erkenntnis. World Health Organization, die WHO, haben Sie es mitbekommen, am letzten Freitag hat sie die Pandemie nun auch noch für beendet erklärt, was die Schweizer allerdings nicht daran hindert, noch ein Covid-Gesetz nachzuschieben. Also der Covid ist zu Ende, aber der Covidismus in der Schweiz tobt weiter. Ablehnen dieses Covid-Gesetz, völlig unnötig, völlig deplatziert, jetzt nach allem, was wir herausgefunden haben und was jetzt auch die WHO beschlossen hat, sind wir eigentlich komplett von allen, sind wir verrückt geworden in der Schweiz, dass wir jetzt nochmal ein Covid-Gesetz machen. Man kann ja den Ausnahmezustand wieder ausrufen, wenn man den Kopf erneut verlieren möchte. Und am gleichen Termin gibt es ja noch ein Klimagesetz, ein Stromfressergesetz, wie die Gegner, wie die Kritiker sagen. Das müssen sie auch ablehnen. Das ist Ausdruck dieser CO2-Religion, die wir haben. Der Glaube daran, dass 0,038 Prozent in unserer Atemluft tatsächlich hier das Weltklima aus den Angeln heben können. Pardon, Freunde, auch da Klingt ja alles zum Teil wunderbar, was da behauptet wird von den Knuttis und von den Superexperten. Allein mir fehlt der Glaube. Ich halte dieses Klimasystem für dermaßen komplex, dass eine so monokausale Fixierung in die Irre führt. Aber was vor allem in die Irre führt, ich will mich auf diese klimatologischen und atmosphärenphysikalischen Äste gar nicht hinauslassen und hinauswagen. Aber was wirklich in die Irre führt, was wirklich in den Abgrund führt, ist die Politik, die daraus abgeleitet wird, eine Politik des industriellen Selbstmords, um die Welt zu retten. Ich meine, das ist ja sozusagen die Zentralmetapher des Wahnsinns unserer heutigen wohlstandsverwahrlosten Zeit. Industrieller Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, um die Welt zu retten. Ich meine, das ist fast schon ein psychiatrisches Phänomen. Sigmund Freud, übernehmen Sie. Nein, wenn wir klimatische Veränderungen haben, und die gibt es und die sehen wir ja auch und die gab es immer, die gibt es seit Millionen, seit vermutlich ja, seit Milliarden von Jahren, war mal ein brennender Feuerball, die Erde. Man muss doch das Geld investieren, um die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen. Wenn die Gletscher schmelzen, brauchen sie Wasserreservoire in den Bergen oder sie müssen Dämme bauen, sie müssen vielleicht neue, sie müssen Leute umsiedeln, sie müssen in neue Gebiete umziehen können und so weiter. Das hat doch einen dermaßen hohen Kostenbedarf, der ja Wohlstand erfordert und die Fähigkeit einer Gesellschaft, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Wenn man aber die Wirtschaft verschrottet und wenn sie eine Art Klimakolchose aufbauen, einen Sozialismus, einen grünen angemalten Sozialismus, ja, dann zerstören sie ja die Fähigkeit unserer Gesellschaft, auf diese Veränderungen überhaupt erfolgreich reagieren zu können. Meine Damen und Herren, also auch da, es irrt der Mensch, solange er strebt, und ich frage mich einfach, wie lange wir auf diesem Wahnsinnstrip, auf diesem Horrortrip noch weiterfahren. So, jetzt aber ist meine Doppelsendung, die auch doppelt so lang ist wie eine normale Sendung, ist endgültig an ihr Ende gekommen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich und wir schauen einfach nochmal gemeinsam in diese wunderschöne Seenlandschaft des Vierwaldstättersees, auf die Wiege der Eidgenossenschaft. Ein magischer, ein Zauberort und der Birkenstock hier wirklich eine Reise wert. Auch wenn Sie nicht im Hotel absteigen wollen, es gibt so viel Schönes zu machen. Man kann spazieren, man kann wandern gehen, es gibt Restaurants, Terrassen, kleine Kneipen. Wunderbar. Und ein wirklicher Kraftort, ein Ort, wo man den Zauber unserer Schöpfung hautnah erleben kann. Das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Start in die neue Woche und freue mich schon, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Ich weiß nicht, von wo aus ich morgen senden werde. Möglicherweise bin ich dann wieder mal in meinem Büro.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.